Hallo Superhelden. Ja, wie steht's mit deiner Angst vor Ablehnung und der Angst davor, mit deinem Angebot, mit deiner Idee, mit deinen Themen nach draußen zu gehen, dafür zu stehen und klar zu sagen, hey, ich will genau das und nichts anderes. Ich habe nämlich heute einen wundervollen Gast bei mir im Podcast eingeladen. Es ist Bianca Collette-Riemer und sie ist Mindset-Producerin und Business-Projektmanagerin. Und sie weiß, wovon sie spricht, wenn es um das Thema Verkaufen geht, denn sie hat eine unglaubliche Freude daran und du wirst es auch im Interview merken, sie hat eine wundervolle Energie. Und damit auch du lernst, wie du mehr für dich diese Energie findest, mit deiner Idee, mit deinem Thema, mit deinem Business, mit deinem Geschäft, mit deinem Angebot nach draußen zu gehen, habe ich sie einfach mal hier eingeladen. Und ich finde, es hat sich sowas von gelohnt. Das Interview ist grandios und allein weil sie so mit dabei ist und so ist, wie sie ist. Und wir sprechen, wie gesagt, auch über das Thema Ablehnung, denn sie kommt aus der Versicherungsbranche, Versicherungsvertreterin ist sie, auch noch im Nebenberuf. Und ja, es gibt kaum eine Branche, die so, ich sag mal, so schmal beäugt wird, sag ich mal, wie genau diese Branche. Und sie weiß, wovon sie spricht, wenn es darum geht, wie gehe ich damit um, wenn Kritik kommt oder auch mit der Angst, oh mein Gott, da will mir jemand was verkaufen. Wie gehst du mit deinen Kunden um, wenn die genau sowas haben oder woher kommt es, dass du genau das ausstrahlst? Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Also nimm dir die Zeit, es lohnt sich. Nimm dir auch gerne Zettel und Stift mit Papier parat und auch nochmal ein Tipp am Rande, abonniere diesen Podcast, denn jede Woche gibt es ein wundervolles Interview und auch eine Solo-Folge von mir zu Mindset-Themen, zu Persönlichkeitsthemen von Menschen, die krasse Sachen erlebt haben, krasse Sachen machen. Und wenn du auch vorhast, krasse Sachen zu machen, bist du hier genau richtig. An der Stelle auch mal gerne ein Hinweis für den Magical Mindset Circle, der jeden letzten Montag im Monat stattfindet und natürlich auch für meine Female Excellent Mind Message, die per E-Mail zu dir ins Postfach flattert. Alles dazu findest du auf meiner Website und natürlich auch alle Links zu Bianca findest du hier in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Also schau es dir gerne an und nutze die Möglichkeit, nutze alles, was du kriegen kannst. In diesem Sinne, los geht's mit dem Interview. Moin Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut, volle Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Platti Lorenz, Host dieser Show, Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt Verlages, Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance. Und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast für dich. Und ja, es ist Bianca Collette-Riemer. Sie ist Mindset-Producerin, also eine wunderbare Kollegin von mir. Außerdem ist sie Business-Projektmanagerin. Sie ist geprüfte IHK-Fachfrau für Versicherung und Finanzanlagen. Da kommen wir nachher nochmal ein bisschen gezielter drauf, was genau das heißt und was das auch mit dem Thema Mindset zu tun hat. Sie ist Vertriebstrainerin, Resilienztrainerin und sie ist außerdem auch noch gelernte Arzthelferin, hat auch noch ganz, ganz viele andere Ausbildungen. Also sie ist ganz, ganz klassische Scanner-Persönlichkeit. Und ja, was sie aber vor allem ist eine Expertin für Business. Sie ist Businessberaterin und sie weiß, worauf es dabei ankommt und darüber werden wir heute sprechen. Also sie hat eine mega Energie. Ich freue mich, dass sie hier ist. Also herzlich willkommen im New Mindset Generation Podcast. Hallo, Bianca Collette-Riemer.
Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Gerne, gerne, gerne. So, machen wir gleich mal Butter bei die Fische, so einen fluffig-knuffigen Einstieg. Worauf kommt es denn an, wenn es darum geht, also ich baue jetzt mein Unternehmen aus, ich mache mich jetzt selbstständig, beziehungsweise ich habe jetzt eine Geschäftsidee. Worauf kommt es dabei an, also wenn ich ein Unternehmen habe, wie gesagt, gründe oder führe? Oder wo ist das Problem bei vielen Unternehmern und Unternehmerinnen, wenn es darum geht zu starten?
Da müssen wir erstmal unterscheiden, was wir für eine Unternehmung haben. Ob wir von einem Solo-Selbstständigen sprechen, ob wir vom Mittelstand sprechen oder ob wir wirklich von einem Unternehmen sprechen. Viele haben den Unterschied zwischen der Selbstständigkeit und dem Unternehmer gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Das muss man aber tatsächlich unterscheiden voneinander. Das bedeutet, der Selbstständige ist in der Regel jemand, der alleine erstmal startet und dann im Laufe der Zeit eben sich auch Angestellte holt, also dazu baut und seine Firma oder sein Gewerbe eben entsprechend ausbaut. Ein Unternehmer ist ein bisschen anders aufgestellt. Der Unternehmer ist auf vielen Baustellen gleichzeitig unterwegs. Das bedeutet, der verdient eben nicht nur mit einer Sache Geld, sondern der hat die Möglichkeit, sich auch aus seinem Gewerbe, sage ich jetzt mal, oder aus seiner selbstständigen Tätigkeit zurückzuziehen, noch mit anderen Themenbereichen eben auch sein Geld zu verdienen. Und sich auch auf seine Mitarbeiter zu verlassen. Das heißt, er hat die Möglichkeit, sich auch zeitlich anders aufzustellen, zu sagen, ich muss nicht immer meine Zeit investieren in meine Selbstständigkeit, sondern dafür habe ich Mitarbeiter, die kümmern sich drum. In der Zeit kann ich noch mit anderen Projekten auch Geld verdienen. Das ist dann der Unternehmer und das können viele gar nicht auseinanderhalten.
Es ist ja auch so, also das ist auch zum Beispiel auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe auch sehr lange im KMU-Bereich gearbeitet, also kleine und mittlere Unternehmen, sage ich mal. KMU ist so ein bisschen schon das Fachsprech in dem Jargon. Aber du hast das ja auch in der Versicherungsbranche auch schon durch, da hast du auch schon Firmen beraten und das spannenderweise auch auf einem anderen Niveau. Bei mir war es immer so ein bisschen das Draufgucken und das Schauen, okay, wie ist der Auftritt, weil ich aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit komme. Aber du kannst ja auch da richtig so in auch dieses Thema so Finanzen und so weiter mit reingucken. Und wie unterscheidet sich das so bei Selbstständigen und bei Unternehmern, Unternehmerinnen, sage ich mal, wie gehen die damit um? Das ist ein bisschen Money Mindset. Das ist was hast du da so gemerkt, so aus dem Blick hinter die Kulissen, ohne da jetzt irgendwie konkret zu werden?
Ja, also tatsächlich müssen wir es natürlich unterscheiden, ob ich als Fachfrau für Versicherung, Finanzanlagen oder Immobiliardarlehensvermittlung draußen unterwegs bin oder ob ich tatsächlich als Unternehmensberaterin tätig bin. Das heißt, das sind juristisch zwei getrennte Paar Schuhe voneinander. Die dürfen wir auch gar nicht miteinander vermischen. Aber ich gebe dir recht, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich im Bereich der Versicherungswirtschaft einen Einblick in die Zahlen bekomme. Und da ist es auch immer häufiger gewesen, dass ich darauf angesprochen wurde, na, Bianca, kannst du nicht mal auch den einen oder anderen Tipp? Du siehst ja auch die Zahlen, wie können wir es gestalten? Welche Möglichkeiten gibt es? Ja. Und Menschen, die eine gewisse Kreativität haben, also auch gedanklich sagen, ich habe die Möglichkeit oder ich habe Ideen, mich noch anders aufzustellen und auch an sich glauben, haben natürlich ganz andere Möglichkeiten wie jemand, der mehr oder weniger so ein bisschen gefrustet sagt, ach, eigentlich mache ich hier schon den Job, den ich mal machen wollte, aber mittlerweile habe ich eben auch Personal und ich muss mich um so vieles andere kümmern und so meine eigene Mission, die geht langsam, aber sicher immer mehr unter, weil dadurch, dass ich natürlich Mitarbeiter dran baue, natürlich auch andere Themenbereiche letztendlich in den Alltag gehören. Und da spielt Da geht es schon los mit dem Mindset. Wie willst du dich aufstellen? Welche Art und Weise hast du mit deinen Mitarbeitern umzugehen? Wer gibt gerne ab? Das Thema Loslassen spielt da natürlich auch eine Rolle. Wie weit kann ich mich zurücknehmen? Also da spielt das Mindset schon direkt eine Rolle bei der Situation, in der ich entscheiden muss, wie stelle ich mich und meine Selbstständigkeit auf?
Sehr spannend. Und was ich bei dir besonders faszinierend finde, ist ja, also du bist ja auch, also wie ich eine Scannerin, wir haben uns im VIP-Scanner-Club von Anita Reidel kennengelernt und das heißt, du hast auch eine sehr wechselhafte Geschichte sozusagen auch hinter dir und du bist, du hast in Anführungszeichen angefangen als gelernte Arzthelferin und jetzt machst du Mindset-Producerin, Business-Projekt-Managerin. Und das ist, wie kam es dazu? Kannst du uns damit auf deine Reise mitnehmen, wie auch so bei dir, so dieser Mindset-Shift gekommen ist von, okay, ich werde Arzthelferin und was hat da gefehlt, was ist da passiert? Auch so diese interne Aufstellung bei dir und wie hilft dir das heute?
Ja, also das ist eine bisschen längere Geschichte, aber ja, wir haben gut. Ja ein bisschen Zeit, deswegen erzähle ich euch die gerne. Also, tatsächlich war es so, dass ich gerne mein Abitur gemacht hätte. Dann aber in der Pubertät entschieden habe, dass ich sag's, wie es war, ich hatte keinen Bock mehr und habe gedacht, ich will jetzt irgendwie keine Schule mehr, ich will jetzt irgendwie Geld verdienen. Und meine Eltern waren da total gegen und sagten, nix, du machst dein Abi. Und wenn du die Schule abbrichst, dann machst du Realschulabschluss und sofort eine Ausbildung hinten dran. Es wird nicht getrödelt und geeiert, es wird ordentlich durchgezogen. Und jetzt muss man aber wissen, die Vorgeschichte ist, die nicht ganz unbedeutend ist. Mein Vater war in ganz frühen jungen Jahren Stuntman. Das heißt, ich wurde aufgrund dessen schon mit einer gewissen Art und Weise von Mindset großgezogen. Also bei uns gab es keine Situation, die wir dem Zufall überlassen hätten. Alleine sprachlich wurden wir im Kindesalter schon darauf geschult, darauf zu achten, wie formuliere ich mich und wie ist das Glas eben halb voll oder ist es halb leer? Und wenn du das von Kindesbein an mitkriegst, dann denkst du auch, okay, also kriege ich hin, egal was da kommt, ich habe ja einen Plan, das schaffen wir. Dann ist es die Arzthelferin geworden in der Ausbildung. Das ist auch ein ganz toller Beruf, der hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, bis ich oder ich muss es anders sagen, also ich war dann auch tatsächlich allen weiteren Ausbildungen und Weiterbildungen gegenüber immer offen, weil ich gedacht habe, ich möchte ernst genommen werden. Also habe ich relativ früh schon gemerkt, okay, du brauchst Wissen, damit die Menschen dich ernst nehmen. Also war ich Weiterbildung gegenüber immer offen. Alles, was ich bekommen habe, habe ich gerne mitgenommen. Und war dann auch schon Mitte 20 Ambulanzleitung. Und dann ist tatsächlich, mein Vater hatte einen Hinterwandinfarkt und musste reanimiert werden. Und das war tatsächlich ein Schicksalsschlag, der ging mir persönlich sehr, sehr an die Substanz. Natürlich ging es der ganzen Familie an die Substanz. Ich habe noch eine Zwillingsschwester, meiner Mutter. Gar keine Frage, wir waren da natürlich alle entsprechend, sind wir auf dem Zahnfleisch gegangen. Auch weil mein Vater dann 9 Monate im Koma lag. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, in dem ich mit einer Extremsituation konfrontiert wurde und gemerkt habe, dass ich dankbar bin, dass meine Eltern mich so erzogen haben, trotzdem immer noch die Kraft daraus zu schöpfen, in solchen Situationen zu sagen, ich habe das Thema Hoffnung und ich glaube daran, dass wir das hinkriegen. Mhm. Und es war eben so, dass die Ärzte damals gesagt haben, das schafft er nicht, der schafft die nächsten 24 Stunden nicht. Und ich dachte, das wird er entscheiden, das wird nicht der Arzt entscheiden, das wird er selbst entscheiden. Und diese 9 Monate, in denen mein Vater im Koma lag, das war eine wirklich krasse emotionale Situation. Ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, auch über diesen langen Zeitraum hinweg, an dem du jeden Tag an einem Krankenbett stehst und einfach hoffst und versuchst, alles, was dir möglich ist, zu geben, dass er wieder einigermaßen auf die Füße kommt. Also wir wussten, dass er nie wieder der Alte wird. Das war uns von vornherein klar. Aber wir sagten uns damals, okay, die Situation ist, wie sie ist. Aber wir müssen trotzdem versuchen, das Beste daraus zu machen. Und deswegen werden wir auch alle versuchen, so viel zu geben, wie uns irgendwie möglich ist, damit es eben im Nachhinein sich keiner einen Vorwurf machen muss, ach, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Mhm. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich eine schwere Lebenssituation hatte, weil auch der Freundeskreis ist weggebrochen. Meine damalige Partnerschaft ist auseinandergegangen, weil wir waren einfach auch viel zu jung, um sowas Schweres tragen zu können. Und es macht ja was mit dir. Also du bist ja da emotional, ist es ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Auch mein Vater war danach noch 7 Jahre ein Pflegefall mit der höchsten Pflegestufe. Meine Mama war so lieb und hat ihn zu Hause gepflegt. Da bin ich ihr heute noch unendlich dankbar drum, dass sie das auch auf sich genommen hat, weil das natürlich eine Belastung ist, emotional und körperlich. Und in dieser Zeit, in der ich abends eingeschlafen bin, mit Angst und morgens aufgewacht bin mit Angst und eigentlich gar nicht wusste, vor was ich Angst habe, habe ich mehr Angst davor, dass er überlebt oder habe ich mehr Angst davor, dass er stirbt? Also wenn du vor so einer Frage stehst, die du dir gar nicht beantworten kannst, weil du gar nicht weißt, was ist denn jetzt eigentlich schlimmer aus meiner Sicht oder aus seiner Sicht, was hätte er gewollt, wie würde er sich's wünschen, dann kommst du massiv ans Denken. Und das war die Zeit, in der ich für mich eine Veränderung dann auch wollte, weil ich gesagt habe, ich möchte noch was anderes machen beruflich, weil es mir einfach zu viel Krankheit, nenne ich es jetzt mal, in meinem Umfeld. Das heißt, ich habe bei der Arbeit mit kranken Menschen
kommst du nicht drum rum mehr, ja.
zu tun gehabt. Ich habe es, auch wenn ich schon lange nicht mehr zu Hause gewohnt habe, hast du natürlich, wenn eine Person in deiner Familie ein Pflegefall ist, dann hast du natürlich eine Standleitung nach Hause. Ja, du musst ja auch permanent reagieren können. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, ich brauche was anderes, war aber lange am Überlegen, was mache ich denn als Arzthelferin, welche Möglichkeiten habe ich? Und dann dachte ich, Krankenversicherung, das kann ich. Krankenversicherung, das traue ich mir zu. Und somit habe ich dann eben mich für diesen Themenbereich interessiert, habe dann gesagt, okay, ich möchte mich ausbilden lassen zur Fachfrau für Versicherung. Daraufhin habe ich gedacht, okay, also wenn du das bist, dann kommt natürlich auch das Thema für Finanzanlagen noch. Das sind ja mittlerweile 2 verschiedene Prüfungen. Mhm. Und daraufhin habe ich dann entschieden, okay, jetzt machen wir den Sack komplett zu mit allem, was möglich ist. Und daraufhin habe ich mich entschieden, dass ich eben auch noch die Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung mich prüfen lasse von der IHK. Mhm. Ja, cool. Somit kam ich im Prinzip in die Finanzdienstleistung. Und ist wahrscheinlich nicht das, was alle erwartet haben, wie da der Wechsel zustande kam, aber das ist die tatsächliche Geschichte dazu, ja.
Ja, aber es ist auch spannend, wie diese Wege manchmal so gehen, so, weil ich denke mal so vom Thema Arzthelferin, so, du sitzt da schön hinter dem Tresen, nimmst ja die Terminchen auf und auf einmal dann, okay, stehst du vor Häusern und guckst dann da, okay, wie ist der Wert oder wie ist die Versicherung, wie ist der Versicherungsschaden, wie kriegen wir das abgewickelt, dies und das und jenes. Es ist ja, wir verbinden das nicht so wirklich, sag ich mal, obwohl es geht ja, es geht ja, ganz, ganz spannend. Nee, sehr, sehr cool. So, und wie kam es dann von diesen Finanzdienstleistungen von der Arbeit in der Versicherungswirtschaft dazu? Okay, ich werde jetzt Mindset-Producerin, was heißt das eigentlich? Mindset-Producing-Producerin und Business-Projekt-Management, Herrgott, nochmal. Wie kam es dazu? Übernehm du mal das Sprechen.
Ja, also ich habe natürlich durch die Situation, die mit meinem Vater passiert ist, gemerkt, okay, ich gehe relativ gefasst durch diese Situation durch. Mhm. Erst habe ich gedacht, naja, als Arzthelferin hast du sowieso einen anderen Blick auf solche Situationen. Mhm. Und im Laufe der Zeit musste ich dann aber feststellen, dass Menschen, denen das auch passiert ist, die auch aus dem Gesundheitswesen kommen, nicht unbedingt damit so umgehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich wohl doch ein bisschen resilienzfähiger bin, als es andere Menschen vielleicht sind oder vielleicht als es der Durchschnitt ist. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Resilienztraining zu beschäftigen und habe gesagt, okay, das ist ein Thema, da möchte ich mich drin weiterbilden, weil wenn ich schon selbst merke, dass ich die Fähigkeit habe, das ist ja Gold wert, wenn man doch weiß, dass Resilienzfähigkeit sich zwar in den ersten 6 Lebensjahren prägt, aber später auch im Erwachsenenalter noch weiter ausgebaut werden kann. Das fand ich so genial, dass ich gesagt habe, das möchte ich anderen Menschen an die Hand geben, weil du weißt nicht, was in deinem Leben kommt. Du weißt nicht, wann es dich mal trifft oder ob es dich überhaupt trifft, ja. Aber vorbereitet zu sein und zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, weil ich einfach Handwerkszeug gelernt habe, dass mich so in so einer Extremsituation da so ein bisschen durchschaukelt und begleitet, ja. Und ich sage, okay, das ist noch relativ sanft abgegangen und ich bin da nicht selbst in die Knie gegangen. Das finde ich unglaublich wichtig. Und deswegen habe ich die Ausbildung dazu gemacht. Das fand ich wichtig eben für andere, weil ich es teilen wollte, meinen Erfahrungswert, das, was ich erlebt habe, und wollte mit Menschen da in die Tiefe gehen. Das war der Grund, warum ich in das Thema Mindset eingestiegen bin, so richtig aktiv.
Sehr cool, sehr cool. Und wie hängt das mit dem unternehmerischen Thema dann auch noch so zusammen, so dieses Thema der Resilienz? Und wo brauchen wir das als Unternehmer, Unternehmerin? Oder woran hapert es, sag ich mal, wenn die Resilienz fehlt? Woran erkennen wir das? Okay, ich bräuchte mal ein Resilienztraining. Woran merken wir das, dass wir da mal Bedarf haben?
Ja, wir kennen das Thema meistens in Unternehmen, ist es für Führungskräfte gedacht oder dort wird es am häufigsten angeboten, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber Fakt ist tatsächlich, dass Führungskräfte das Wort Resilienztraining auf jeden Fall schon mal gehört haben. Ich persönlich vertrete aber die Auffassung, dass das Resilienztraining in die breite Masse gehört, dass jeder hat mehr oder weniger ist dem Risiko ausgesetzt, einen Burnout oder eine Depression irgendwann zu bekommen. Und ich sage, wenn du doch von vornherein gelernt hast, mit gewissen Themenbereichen anders umzugehen und dich auch deiner persönlichen Lebenseinstellung gegenüber mal Stellung zu nehmen und zu sagen, das ist ja eine Einstellung, das heißt, ich kann es ja auch verstellen, ja. Wenn diese Möglichkeit besteht, warum gibt man das Menschen nicht an die Hand? Warum kümmern wir uns um das Thema erst, wenn wir eine Diagnose haben? Das heißt, ich bin eben auch nicht therapeutisch tätig, weil ich ja keinen heilenden Beruf habe, sondern mir war es wichtig, das den Menschen dieses Thema an die Hand zu geben, zu einem Zeitpunkt, wo sie die Möglichkeit haben, sich davor zu schützen, dass sie erst gar nicht krank werden, dass sie sich mehr oder weniger in der Tiefe mit sich selbst mal auseinandersetzen, an welchen Stellschrauben in meinem Leben kann ich drehen, was kann ich an meiner Lebenseinstellung ändern, dass falls mal sowas auf mich zukommt, jetzt gar nicht unbedingt der große Schicksalsschlag, sondern einfach Stresssituationen bei der Arbeit und die haben wir ja alle. Also da können wir uns ja gar nicht, kann sich ja keiner rausnehmen, da können wir uns ja gar nicht in dem Sinne vorschützen. Aber die Frage ist, was ist denn Stress und was verstehen wir unter der Begrifflichkeit Stress? Da geht's schon los. Ja. Und das war mir wichtig, eben das Menschen an die Hand geben zu können. Ja.
Auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Und ein anderes Thema, was ich bei dir auch noch sehr interessant finde, ist gerade Ich meine, gut, du kommst aus dem Bereich so der Versicherungswirtschaft. Wir hatten das im Vorgespräch ja auch so schön schon angesprochen. Es gibt durchaus Menschen, die sind dem, wenn du sagst, okay, ja, ich bin jetzt Versicherungsagentin, Vertreterin, Kauffrau, die reagieren da immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, dann doch etwas zurückhaltender auf einmal. Das Verhalten ändert sich. Und was da halt auch eben ganz spannend ist, und was ich bei dir auch so entdeckt habe, ist auch so diese Liebe zum Verkaufen und auch so diese Freude am Verkaufen, auch so mit der eigenen Idee nach draußen zu gehen. Und das ist jetzt so ein Thema speziell für Einzelunternehmerinnen, sag ich mal, oder auch Einzelunternehmer, und wo die gerade auch noch so in dieser Gründungsphase sind. Aber ich beobachte das auch teilweise bei gestandenen Unternehmerinnen, dass da immer noch so ein bisschen so eine Distanz ist oder wo wir glauben, okay, wir müssen uns denn dafür rechtfertigen, wenn ich jetzt etwas verkaufe. Und daher magst du mal einfach so mit uns teilen, wie du mit dieser Dualität umgehst. Zum einen, okay, diese Liebe zum Verkaufen, die auch unglaublich wichtig ist, die dir auch Spaß macht, aber so auch so dieses, die Reaktion, die halt einfach so dann auch so letztendlich kommen, den du da, weil es ist auch ein Resilienzthema letztendlich, ne?
Ja, letztendlich auch, genau. Es ist eine Frage der Einstellung. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass ich erkläre das immer ganz gerne an einer Beispielsituation mit einer Party. Also man unterhält sich ganz entspannt und es ist mega lustig und man macht so seine Witze miteinander und hat einen schönen Abend. Und irgendwann, es kommt ja früher oder später, wenn du die Menschen nicht kennst, kommt es ja irgendwann aufs Thema, auf die Frage, was machst denn du beruflich? Und ich muss da schon immer innerlich grinsen, weil ich denke, okay, Achtung, jetzt frieren sie alle ein. Und wenn ich dann sage, ich bin Versicherungsfachfrau. Dann merkst du diese Sekunde, wo sie verharren und wo einfach diese, wahrscheinlich unterbewusst diese Angst ist, oh Gott, hoffentlich will sie mir jetzt nichts verkaufen. Und ich muss da innerlich immer lachen, weil ich sage, das ist so eine Denke, die steckt noch irgendwie, keine Ahnung, vermutlich aus den 90ern in den Menschen drin, wo das ja vielleicht auch wirklich so war, aber wir schreiben 2022 mittlerweile und es hat sich so viel geändert zu dem Thema, aber die Menschen haben es nicht mitgekriegt. Aber ich persönlich muss immer schmunzeln und sagen, ja, ist schon in Ordnung. Also keine Sorge, ich verkaufe euch heute nichts. Aber ich muss es ansprechen. Also ich muss tatsächlich, um diese Barriere aufzulösen, muss ich die Menschen damit konfrontieren, weil die haben wirklich, die merken das vielleicht in dem Augenblick gar nicht, dass mir das auffällt. Aber wenn du das ständig erlebst, dann nimmst du das halt auch irgendwann mit Humor. Also bin da immer ganz tiefenentspannt und sage, ja, mein Gott, also mir tut das nicht weh, ich habe da gar keinen Schmerz mit. Auch wenn ich bei Kunden sitze und es ruft jemand an, das finde ich auch immer ganz niedlich. Es sagt ja kein Mensch, du, pass auf, es passt gerade nicht. Meine Fachfrau für Versicherung, Finanzanlage und Immobiliardarlehensvermittlung sitzt gerade bei mir. Das sagt ja kein Mensch. Also was sagen Sie? Meine Versicherungs... Und dann kommen Sie so ins Stottern und ich weiß... Genau, eigentlich würden sie jetzt sagen, Tante, Tussi oder was auch immer. Und ich beende es dann auch immer und sage, je nachdem, wer so vor mir sitzt, was für ein Typ Mensch das ist, sage ich dann auch schon, Tussi ist da, ist schon in Ordnung. Also ich habe da keinen Schmerz, mit mir tut es überhaupt nicht weh. Ich mache den Job mit Leidenschaft und sage, es macht mir unglaublich viel Spaß, die Menschen zu beraten auf ihre Bedürfnisse hin und nicht einfach irgendwas zu verkaufen, ja, wie die Menschen unter der Begrifflichkeit den Verkauf verstehen, sondern mir geht es darum, individuell die Menschen zu beraten, individuell auf ihre Bedürfnisse einzugehen und da kommen da mega geile Sachen bei raus. Und dann ist es aber auch wirklich für jeden so gestrickt, wie er es haben möchte. Und dann ist es auch wirklich so, dass der Kunde weiß, warum er es hat. Also er hat es nicht gekauft, weil sich es für den Augenblick gut angefühlt hat. Das sage ich meinen Kunden auch. Ich spreche da offen drüber und sage, machen Sie es nicht, weil sich es gut anfühlt. Ja, das ist nicht, das darf nicht der Grund sein, dass es sich gut anfühlt. Jeder gute Verkäufer ist darin ausgebildet, dass es sich gut anfühlt. Das darf nie der Grund sein. Sie müssen wissen, warum das die richtige Lösung für Sie ist und warum dieser Schuh Ihnen passt. Und dann muss er aber eben auch passen, ja. Und ja, so gehe ich damit um, sehr offen und sehr direkt. Ich habe da gute Erfahrungen mit gesammelt. Ich spreche die Themen an. Und dadurch, glaube ich, verliert man auch so ein bisschen die Angst, weil man sieht, okay, sie ist echt transparent und sie ist authentisch. Ja, das ist mir wichtig.
Ja, ich glaube gerade auch so dieses Thema Ehrlichkeit. So, das ist auch so was wir dann auch lernen dürfen, auch so im Verkauf ehrlicher zu sein und da auch offen auch mit nach draußen zu gehen und dann auch so zu sagen, was uns dann auch so wichtig ist. Aber ich finde auch spannend, was du gesagt hast, auch so dieses Kauf nicht, weil es sich richtig anfühlt, sondern Kauf wirklich auch so, weil du es willst. Ich meine, es ist auch so eine Einstellung bei mir, wenn es darum geht, okay, möchtest du jetzt das Produkt kaufen oder möchtest du mit mir arbeiten, dann schau auch, dass du Das ist nicht unbedingt so jetzt ist so dieses, ja, ich brauche das, weil dann sind wir in so einer notleidenden Situation. Und das ist ja genau das, was wir mit Werbung machen. Ich meine, ich komme ja auch aus der Werbemedien-Marketing-Branche sozusagen. Das heißt, es geht bewusst darum, halt auch so ein bisschen so ein paar Stellschrauben zu drehen und unterbewusst ein paar Bedürfnisse einzuschleusen. Und es gibt ein paar Tricks und Hacks und du weißt, wie du da so ein paar Schrauben drehen kannst. Aber es ist halt was anderes. Was sind das für Menschen, die dann bei dir ankommen, nachdem du diese Schrauben gedreht hast? Und es kommt irgendwann dann nachher die Phase, wo sie aus dieser Emotion rauskommen. Und sie wissen eigentlich gar nicht mehr, warum sie das gekauft haben. Und das finde ich bei Finanzdienstleistungen oder eben auch Versicherung, also überall, wo es um Geld geht, auch nochmal ganz, ganz spannend. Ich glaube mal, der Moneypenny ist zum Beispiel auch eine, die sagt, wenn du es nicht verstehst, dann lass die Finger davon. Und gerade bei Versicherungen, ganz Finanzdienstleistungen, oft ist es ja auch so, dass viele derjenigen, die es anbieten, dass das teilweise auch gar nicht so verstehen. Und ich meine, da trennt sich auch schon die Spreu vom Weizen. Ist das wirklich sinnvoll für mich? Und wenn ich das selber nicht verstehe und mein Gegenüber versteht es nicht, ist das auch immer so ein schönes Zeichen. Vielleicht sollte ich mir dann nochmal jemand anderes suchen, der mich da verrät oder so. Ist das so ein Thema, so diese Verständnisfragen, sag ich mal, so wie siehst du das? Wie kommt das bei dir?
Definitiv. Also das Verständnis ist das A und O. Zum einen hat die Versicherungswelt, da verdrehen ja viele, wenn sie das Wort Versicherung hören, verdrehen ja viele erstmal die Augen und sagen, oh Gott, oh Gott. Und es wird immer so dargestellt, als würde ein Versicherer nicht gerne bezahlen. Das ist ein bisschen eine völlig falsche Einstellung aus meiner Sicht. Und das ist so ein bisschen emotional übertrieben. Da wird immer so das dargestellt, als sei das David gegen Goliath. Und das ist es aus meiner Sicht nicht, sondern Fakt ist einfach, und das habe ich bin jetzt seit 17 Jahren knapp, ja, nee, 16 Jahre sind es in der Finanzdienstleistungsbranche. Und wenn ich eins feststellen durfte, ist, dass Begriffe falsch genutzt werden. Es sprechen drei Leute, die die gleichen Begriffe nutzen, haben aber alle drei ganz unterschiedliche Vorstellungen und dadurch kommt es zu Missverständnissen. Und wenn du dann natürlich jemanden hast, der relativ groß ist, weil es ein Konzern ist und jemand, der vielleicht ein Endkunde ist, dann hat er immer das Gefühl, hoppala, die großen Bösen und ich armes kleines Opfer. Und so ist es einfach nicht. Und deswegen ist es mir in meiner Beratung immer wichtig, den Kunden tatsächlich aufzuklären, auch Begrifflichkeiten anzusprechen, zu sagen, Achtung, ich gehe mal davon aus, dass Sie unter dem Begriff, weil das die meisten so verstehen, das und das glauben, dass es das ist, muss ich aber aufklären, ist so nicht. Ich nenne Ihnen auch gerne ein Beispiel. Ich arbeite viel mit Metaphern, mit Beispielen, mit Bildern, weil das Thema ja an und für sich für einen Kunden, ja, ich glaube, ein bisschen langweilig ist. Versuche ich aber trotzdem das schon immer als Erlebnis ihn auch fühlen zu lassen, ja, dass er da so ein bisschen mitgeht, weil ich fest davon überzeugt bin, dass du Beispiele, die du eben auch in Bildern erklärt bekommen hast, dir viel besser merken kannst, wie wenn wir einfach nur über Begriffe reden, die du letztendlich dann auswendig lernen sollst, damit du dich bloß zum richtigen Zeitpunkt richtig formulierst. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, ich versuche das so zu erklären, dass es wirklich in Geschichten oder in Fallbeispielen geschildert wird, dass der Kunde versteht, um was geht es hier. Denn da sind wir wieder bei dem Thema Emotion, was du eben angesprochen hast. Ja, zu jedem Kauf gehört eine Emotion. Und da bin ich voll bei dir. Wir treffen die Bauchentscheidung immer mit 80% aus dem Bauch und mit 20% aus dem Kopf. Das heißt, natürlich entscheidet der Bauch immer mit. Und das soll ja auch so sein. Aber nach dem Kauf werden wir uns jede Kaufentscheidung mit der Ratio begründen, erklären, rechtfertigen, wie auch immer. Und da wäre es dann schon blöd, wenn der Kunde dann auf die Idee kommt zu sagen, ach so, das hat sich zwar gut angefühlt, aber von der Ratio her macht das überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen sage ich, Ratio und Bauchgefühl, das muss schon im Verhältnis auch zusammenpassen. Weil sonst fliegt dir das früher oder später um die Ohren. Und ich möchte mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, möchte ich langfristig zusammenarbeiten. Ich möchte empfohlen werden, dass sie wirklich sagen, die macht einen geilen Job. Ich habe die live erlebt und wahrscheinlich viele haben mich ja nicht nur einmal erlebt, sondern in Folge. Und dann wirst du eben auch weiterempfohlen, weil du einen geilen Job gemacht hast. Du bist ehrlich, du bist transparent, du erklärst die Begrifflichkeiten, der Kunde weiß immer, woran er ist. Du brauchst eine gewisse Erreichbarkeit, dass wenn irgendwo mal der Schuh drückt, du eben auch erreichbar bist und nicht nur im Verkauf das Telefon gerne abnimmst, sondern eben auch, wenn es irgendwo wehtut, für ihn da bist. Und ich glaube, das Gesamtpaket, das müssen sich die Menschen, egal in welcher Form von Beratung sie tätig sind, müssen sich einfach auf die Fahne schreiben. Ich glaube, dann klappt es auch.
Spannend ist es ja auch zu sehen, es ist ja ganz, ganz viel, also wenn ich als Verkäuferin, Vertrieblerin damit drin bin, es ist ja immer ein Mindset-Thema, wie gehe ich daran? Und wenn ich gleich dann schon, also viele haben ja schon so diese Schwierigkeit, überhaupt so dieses Ansprechen, okay, ich gehe jetzt mit meinem Unternehmen, mit meinem Geschäftsmodell, mit meinem Angebot überhaupt erstmal so nach draußen. Und das ist ja Und ganz besonders bei Frauen ist es sehr stark, ist aber auch genauso bei Männern auch entsprechend vertreten. Und hast du da irgendwie ein paar Tipps oder irgendwie ein paar Anhaltspunkte, wie jetzt, ich sag mal so, als Selbstständige, wie ich damit anfangen kann, okay, wie gehe ich mit meinem Angebot nach draußen, entweder online oder auch vielleicht dann nehme ich direkt 1:1 Kontakte an, spreche. Also wie kann ich mein Mindset daran ausrichten, dass ich halt nicht glaube, so nach dem Motto, oh mein Gott, ich steuere jetzt meinen Kunden, wenn ich da jetzt anrufe oder den jetzt kontaktiere oder der ist bestimmt sauer, wenn ich ihr jetzt ein Angebot dahin lege oder erzähle. Was kann ich da machen? Was hast du da für, hast du da ein paar Tipps auf der Agenda?
Ja, klar, sehr gerne sogar. Mhm. Also grundsätzlich fällt mir auf, dass viele erstmal hoffen, von alleine gefunden zu werden. Mhm. Dass die darauf warten, dass jemand kommt und sagt, hallo, ich bin dein Kunde, ich möchte ganz gerne bei dir Geld ausgeben. Mhm. Und jetzt machen wir uns mal nichts vor. Es gibt alles in tausendfacher Ausführung auf dem Markt. Mhm. Und du wirst für jedes Wehwehchen wirst du ein entsprechendes Pflaster finden, egal in welcher Form. Mhm. Das heißt aber eben auch, dadurch, dass der Markt so bunt ist, musst du eben dein buntes Angebot auch nach draußen tragen. Und da haben tatsächlich, wie du das so schön sagst, viele ein Mindset-Problem. Die sagen, ich möchte mich nicht anbiedern, ich will das nicht. Mhm. Das hat mit Anbietern gar nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wenn du von deinem Produkt überzeugt bist, dann kannst du das auch mit einem gewissen Herzblut nach außen tragen. Und dann ist das überhaupt nichts, was mit Anbietern überhaupt in Verbindung gebracht werden könnte. Denn du bist ja davon überzeugt. Und deswegen stelle ich auch ganz gerne die Gegenfrage, wenn du nicht von deinem Produkt überzeugt bist, von dem, was du tust, wie soll es denn dann dein Kunde sein? Das heißt, du musst schon aus dem Bauch raus auch das tun, was du gerne tust. Und da fangen dann auch viele an, darüber nachzudenken, ist das wirklich das, was ich gerne machen möchte? Oder schlummert da in mir vielleicht was, was ich viel lieber machen würde, was mir vielleicht mehr Spaß bereiten würde, was ich vielleicht auch einfach von meinem inneren Gefühl her besser an den Mann bringen könnte, weil ich selbst davon besser oder mehr überzeugt bin. Und das muss tatsächlich sich jeder die Frage stellen, mache ich einen den Job, den ich mache und das, was ich vermarkte, ist das genau das, was mein Herzblut will, dann wird es funktionieren. Alles, was du so halbherzig machst, wird dein Gegenüber spüren. Und deswegen muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, was bremst mich denn tatsächlich? Was ist der Grund dafür, dass ich mich nicht traue, nach außen zu gehen? Sicherlich müssen wir unterscheiden, ob jemand introvertiert ist oder extrovertiert, ob jemand sagt, naja, ich kann nicht so gut mit Öffentlichkeit umgehen, ich stehe nicht gerne in der ersten Reihe.
Und das doch alles so große Geschichten sind, die wir erzählen, die wir mal irgendwann gelernt haben. Und es gibt auch extrovertierte Menschen, die auf der Bühne stehen. Ich sag mal, die ganze Podcast-Szene ist voll davon. Das ist, ich bin ja eigentlich auch grundsätzlich ein sehr introvertierter Mensch, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch gerne mal auf Bühnen stehe. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und aber es ist ganz, ganz, ganz spannend, was du sagst. Und gerade auch so dieses Thema, wir erzählen uns so sehr viele Geschichten und mal liegt es tatsächlich so meiner Erfahrung nach daran, okay, wir vertrauen in unser eigenes Produkt nicht. Und manchmal ist es auch so die Frage, okay, ich vertraue mir vielleicht selbst nicht, dass ich das kann. Oder ich habe da noch so eine Blockade sitzen, so Erfolgsblockaden, so dieses, ich darf nicht erfolgreich sein, weil dann verändere ich mich, auch diese Angst vor Veränderung, weil was ist, wenn es wirklich klappt? Und ich habe das zum Beispiel bei Frauen, höre ich das sehr, sehr oft. Was, wenn auf einmal so viele Kunden kommen und ich die nicht abarbeiten kann? So, das ist so eine Frage, wo ich mir dann so denke, so, hey, wenn du dieses Problem hast, dann brauchst du dir diese Frage nicht mehr stellen, weil das löst sich dann ganz automatisch, weil du findest dann auch Wege. Und es ist ganz, ganz spannend, was wir uns da für Geschichten erzählen und uns diese Geschichten bewusst zu werden. Sehr, 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 sehr cool. Hast du da irgendwie ein paar Tipps, sag ich mal, so diese Angst vor, okay, ich spreche jetzt an oder ich gehe jetzt bewusst nach draußen mit dem, was ich tue? Oder fragen wir mal andersrum, wie kriegst du das hin, deine Arbeit als Mindset-Producerin, Business-Projekt-Managerin? Ich meine, das sind ja unterschiedliche Bereiche und du machst das ja, du bist ja immer noch in der Versicherung tätig, soweit ich weiß. Du machst das ja, ist ja mal hauptberuflich, das andere machst du nebenberuflich. Wie gehst du da auf deine Kunden zu? Sag ich mal, wie machst du das? Weil es ist ein anderer Schnack, ist ja etwas anderes Feld als jetzt in der Versicherung. Unterscheidet das da was oder was merkst du da für Unterschiede?
Ich merke da gar keine Unterschiede, es ist genau das Gleiche.
Genau das Gleiche.
Es ist völlig egal, was du vermarktest, wenn du es mit Herzblut machst. Und da ist die Ansprache im Prinzip genau die gleiche, wie wenn es um das Thema Versicherung gehen würde. Mhm. Also grundsätzlich muss man immer für sich erstmal entscheiden, welche Themen mache ich mit Herzblut. Und da ist es völlig egal, du kannst es nach außen tragen. Und das ist das Schöne an der Sache. Und das kann auch wirklich jeder. Man muss nicht eine Entscheidung treffen, bin ich introvertiert, bin ich extrovertiert, muss ich hier etwas beachten oder da was beachten? Nein, das wird immer so dargestellt, als seien das so zwei Lager und die sind völlig voneinander getrennt. Das ist völlig egal. Es gibt extrovertierte Menschen, die gar nicht so gerne in der ersten Reihe stehen und umgekehrt. Mhm. Da kommt so auf persönliche Skills drauf an. Der eine, dem einen liegt das, dem anderen nicht. Aber das ist völlig egal, ob es dir liegt oder nicht. Du kannst alles lernen. Es ist völlig egal. Du kannst es lernen. Und wenn du es wirklich willst, dann werden sich Möglichkeiten aufzeigen. Der eine muss eben in Rhetorik investieren. Der andere muss so ein bisschen sich mit dem Thema Veränderung auseinandersetzen, mit dem Thema Mut auseinandersetzen. Aber machbar ist doch heutzutage alles. Und wir haben so viele Möglichkeiten, uns auch zu diesen Themen weiterzubilden, dass es ja schon fast eine Ausrede ist, zu sagen, kann ich nicht. Kann ich nicht, gibt es heute nicht mehr.
Ich sage mal so, kann ich nicht ist ein anderes Wort für ich will ich nicht. Das ist, also ist inzwischen meine Schlussfolgerung gerade, weil, ja, wie du schon sagst, also du brauchst nur einfach googeln und dann findest du meistens schon irgendwelche Antworten, die dir weiterhelfen können. Und manche kosten Geld, andere, oder du kriegst aber auch ganz, ganz, ganz viel kostenfrei. Und da ist halt eben auch spannend zu gucken, okay, wo genau ist denn jetzt gerade das, wo ich nicht hingucken will? Und meistens ist es genau das, wo wir nicht hingucken wollen. Da ist dann auch mal so der wunderschöne Schatz begraben. Und kommen wir nochmal auf ein anderes Thema, was um das Ganze einfach mal ein bisschen so zum konkreter zu machen, gerade beim Thema Verkaufen und ich gehe jetzt mit meinem Angebot raus, ist immer ein Großteil der Angst, die damit einhergeht, ist auch so diese Angst vor Ablehnung. Und das ist, was mir zum Beispiel da auffällt, ist, dass viele Menschen, gerade viele Frauen, aber ich glaube auch Männer, die selbstständig sind, sich mit ihrem Produkt, gerade wenn es so Dienstleistungen sind, sich mit ihrem Produkt 1:1 zu identifizieren und da auch so ein bisschen die Distanz fehlt, gerade wenn du vorher an der Anstellung warst. Und da konntest du gut verkaufen, aber auf einmal deine eigenen Produkte gehen irgendwie nicht mehr. Das ist also so beschäftige ich mich im Rahmen Perfektionismus auch damit und dass sie sich dann anfangen, mit ihrem eigenen Produkt zu identifizieren, ihren Selbstwert auf das eigene Produkt legen und damit einhergehend ist auch diese Angst vor Ablehnung ist ein ganz, ganz großes Thema, weil wenn das Produkt abgelehnt wird, werde ich ja automatisch abgelehnt und wie hast du ein paar Tipps, so wie man diese Angst vor Ablehnung sowohl von dem eigenen Produkt wie auch von sich selbst so da so ein bisschen, ich sag mal so, zügeln kann oder überhaupt mit Ablehnung vielleicht auch umgehen kann und nicht nur mit der Angst vor? Das sind zwar ja zwei paar verschiedene Schuhe, einmal die Angst vor Ablehnung und einmal die Ablehnung direkt, wie gehe ich mit den Sachen um, wenn da mal so ein
Wurf zurückkommt. Das ist schön, dass du das ansprichst, das ist ein ganz spannendes Thema und das mag ich ganz, ganz arg, weil ich da auch wirklich viel lernen musste zu. Ich war auch, als ich in der Versicherungsbranche begonnen habe, hatte ich Panik vor Ablehnung. Es war wirklich so, ich hatte Angst, ich wollte nicht abgelehnt werden. Ich war früher so der Typ, wie soll ich denn sagen, ich will jetzt nicht sagen, wanna be everybody's darling, das jetzt nicht, aber ich habe es schon sehr, sehr schön gefunden, gemocht zu werden, ja. Und wenn du dann eben Ablehnung bekommst, dann ist es vielleicht auch, ja, das erste Mal ein Schmerz, der da empfunden wird, den man natürlich nicht haben möchte. Aber es ist tatsächlich so, umso häufiger du dich diesem Schmerz aussetzt, umso weniger ist der vorhanden. Und erst wenn du dich dem Schmerz aussetzt und sagst, okay, ich nehme das jetzt erstmal an und du da so ein paar Absagen bekommen hast, dann bist du eigentlich erst in der Lage dazu, jetzt zu selektieren, was das für Absagen sind. Denn vorher bist du emotional so overloaded, dass du gar nicht in der Lage bist zu erkennen, Achtung, der Mensch hat nicht dich als Mensch abgelehnt. Er hat dein Angebot abgelehnt. Mehr war es gar nicht. Und die Frage ist ja auch immer, warum? Vielleicht passt gerade finanziell nicht. Vielleicht ist gerade der falsche Zeitpunkt. Vielleicht sagt er, ich habe das schon in anderer Variante und das gefällt mir vielleicht ganz gut, aber ich habe es halt schon. Ja? Das heißt, man muss ja viel, viel mehr hinterfragen, was da eigentlich der tatsächliche Grund für ist, dass derjenige sich dagegen entschieden hat. Aber ich persönlich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, pass mal auf, Bianca, du bist für mich sowas von daneben. Mit dir kann ich überhaupt nicht. Das habe ich Gott sei Dank noch nicht erleben müssen. Es geht darum, dass man wirklich sich darauf konzentriert, mit Herzblut die Sachen eben rauszubringen. Und wenn ich wirklich ein Nein bekomme, dann muss ich erstmal hinterfragen, warum habe ich das Nein bekommen? Was könnten die Möglichkeiten sein? Und ganz, ganz häufig sind es belanglose Dinge. Teilweise ist es wirklich, wie gesagt, eher die Situation, dass es gerade zu dem Zeitpunkt nicht gepasst hat. Und selbst wenn jemand sagt, okay, das passt von der Chemie her nicht, ich glaube, die wenigsten Menschen würden das so klar formulieren. Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn es jemand so klar formuliert, bin ich ihm auch dankbar drum. Weil diese Ehrlichkeit, die finde ich toll. Da gehört ja auch eine Menge Mut dazu. Und ich finde, das sollte seinen Raum haben, dass man sagt, okay, das darf man. Wenn man das Gefühl hat, es passt einfach nicht zusammen, dann ist es völlig legitim. Es passen nicht alle Menschen zusammen. Und es muss sich auch auf beiden Seiten immer ein gutes Bauchgefühl finden lassen. Nur dann hat es eben auch was Langfristiges. Und wir alle wollen doch langfristig miteinander ja, arbeiten. Das ist doch das Schöne daran. Dann kann man miteinander wachsen und das ist doch eine schöne Sache. Deswegen glaube ich, grundsätzlich brauchen wir Veränderung. Wir brauchen eine Menge Mut zur Veränderung. Und wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt ganz mutig und ich gehe raus und ich traue mich das, einfach mal die Zähne zusammenbeißen, auch wenn ein Nein kommt. Aber ganz wichtig, dranbleiben, nachhaken, gucken, woran war es gelegen. Und man muss es sich eben im Laufe der Zeit so ein bisschen analysieren und schauen, liegt es an mir, habe ich vielleicht nicht falsch formuliert, versteht mein Gegenüber auch wirklich das, was ich meine, weil Sender ist nicht gleich Empfänger, spielen so viele Faktoren eine Rolle, das muss man sich immer erstmal analysieren. Das, was der Kunde sagt oder antwortet, ist es ein Vorwand oder ist es ein Einwand? Wenn man sich mit diesen Themen in Ruhe beschäftigt und sich dann hinsetzt und analysiert, okay, komisch, bei mir sind es dann immer beispielsweise, dass der Kunde immer das und das antwortet, dann muss ich mir überlegen, warum antwortet der Kunde das? Habe ich mich vielleicht ungeschickt formuliert, dass der Kunde mir eine Antwort gibt, die da gar nicht hingehört, ja? Und ich merke, der will in eine ganz andere Richtung wie das, was ich ihm gerne zeigen würde. Das kann man alles lernen. Und dann wird sich auch ein tolles Miteinander beruflich finden lassen. Da bin ich fest von überzeugt. Und das kann jeder. Auch wenn jemand sagt, ich kann nicht verkaufen. Verkaufen kann jeder.
Eben, also was da ganz spannend ist, als Kinder, da haben wir sowieso die Tendenz dazu, gerne mal alles verkaufen zu wollen. Das heißt, wir finden irgendwas Tolles, irgendwie unsere Püppi oder irgendwie unser Spielzeugauto und wir rennen zu Mama und Papa und sagen, oh, guck mal, das ist toll und toll und toll. Und dann, oder auch im Spielzeugladen, nimm deine Kinder mit in den Spielzeugladen und du wirst irgendwas finden, was deine Kinder dir andrehen wollen, was du bitte bezahlen möchtest. Wir machen es ja von Natur aus auch. Und was ich eben auch spannend finde, was du gesagt hast, auch so dieses Thema mit, es ist besser zu wissen, wenn die Chemie nicht stimmt und da auch wirklich auch klare Kante zu zeigen. Das ist ja auch wieder so eine Positionierungsfrage, wo ich mich als Unternehmerin dann auch klar positionieren darf oder auch eine Zielgruppenfrage, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, mit wem vielleicht auch nicht und da auch die Arbeit auch zu vereinfachen und dann auch da präziser zu werden, auch klarer in der Kommunikation und dann eben auch zu merken, okay, mit dieser Art von Mensch, es sind zwar liebe, nette Leute, aber es passt irgendwie nicht für die Zusammenarbeit, weil die vielleicht noch nicht gerade da sind. Ich merke das eben im Mindset-Mentoring hat auch eben sehr stark, einige sind schon da, einige sind auch noch ein ganzes Ende weiter, wo der Einstieg nochmal ganz anders ist. Und da auch zu schauen, okay, wo genau sind sie jetzt eigentlich, passt das denn? Und auch so diese Frage, warum klappt es nicht? Also bei mir war das zum Beispiel auch dann so diese Frage mit, okay, der Pitch kommt und dann die eigene Unsicherheit, die sich dann einfach konsequent gespiegelt hat. Wenn du da, ich sag mal, so mit flatternden Nerven dann da so sitzt, natürlich sieht dein Gegenüber das, auch wenn das jetzt so im Außen zwar relativ ruhig wirkt, in Anführungszeichen, aber du merkst halt doch irgendwo, okay, die ganzen kleinen Mikroreaktionen, die wir halt irgendwie ausstrahlen und die unser Gegenüber auch wahrnehmen, gerade wenn so diese Zoom-Calls sind, das Bild ist quasi in HD vielleicht sogar aufgelöst und du siehst halt, was dann da so passiert und wie denn dein Gegenüber dann da vielleicht unsicher wird oder irgendwas haut nicht hin oder auch am Telefon eine Stimme merkst du so viel. Gerade wenn sie besonders hoch geht und du dann versuchst, lieb und nett zu sein oder irgendwie diese anderen Reaktionen. Also wir senden da sehr, sehr viel mit. Und auch mal bewusst zu gucken, okay, was genau sende ich eigentlich und warum sende ich diese ganzen Sachen. Sehr, sehr spannendes Thema auch nochmal an der Stelle.
Und ich kann allen zur Beruhigung sagen, als ich meine Ausbildung damals gemacht habe, sind sehr viele Tränen geflossen. Ich habe meinen Trainer verflucht. Aber ja, ich habe ihm auch gesagt, mach weiter.
Ja,
aber weil ich wollte diese Veränderung und die ist halt nun mal mit Schmerz verbunden. Transformation, ja. Ich sage immer, ein Schmetterling, der wird ja auch nicht über Nacht ein Schmetterling. Ich meine, das ist ein Prozess und da muss man durch und da muss man auch bereit sein, mal an gewissen Stellen ein bisschen Schmerz zu ertragen. Mhm. Und das macht einen aber auch zu einer Persönlichkeit. Nur so formt sich Persönlichkeit. Wenn wir immer alle in Watte gepackt werden und die Komfortzone nicht verlassen wollen, dann wirst du keine Persönlichkeit. Das ist halt einfach so. Dann bist du einer von vielen, so weich gespült und Mainstream immer in der Mitte und einer in der Mitte fällt halt nicht auf. Also dann,
das heißt, ja, Gruppendynamik,
man muss wissen, was man will.
Die Frage, möchte ich an der Basis bleiben oder möchte ich wirklich in die Führungsposition, wenn man so will? Und was ich eben auch spannend finde, was du auch im Vorgespräch gesagt hast, so dieses Thema Humor. Also ich merke das bei mir auch so, wenn so Gespräche, wenn dann mal so ruppige Rückmeldungen zurückkommen, warum auch immer, dass ich auch für mich angefangen habe, die mehr und mehr mit Humor zu nehmen. Und heute lache ich dann auch darüber, auch da teilweise auch dann schon in der Situation, weil ich dann weiß, okay, da hast du gerade irgendwie einen Nerv getroffen und ist gerade für dein Gegenüber vielleicht nicht so besonders schön, aber auf der anderen Seite ja gut, du lässt das dann auch dann Stück für Stück über dich ergehen und aber dann auch wirklich diesen Humor zu entwickeln und dann zu sagen, okay, ja gut, es passt wohl jetzt offiziell gerade nicht. Das heißt, wir beenden das jetzt hier und dann ist auch okay. Und da auch so auch so dieses Spiel, auch so diesen Sinn für Humor eben auch so zu entwickeln. Und wie war das bei dir? Also ich denke mal, du lachst jetzt auch über das, was früher mal so war, wo du heute denkst, von so, okay, was habe ich mich da mal so aufgeregt, aber heute ist das ganz einfach.
Erzähl diese Geschichten gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, sie sind menschlich. Wir alle haben irgendwo schon mal Bockmist gebaut. Und ich finde es viel schöner, über mich selber zu berichten, welchen Bockmist ich gebaut habe, wie wenn ich über Dritte erzähle. Ich finde es immer schade, wenn ich jemanden treffe, der über Dritte spricht, die irgendwas verbockt haben. Das hat für mich persönlich immer ein bisschen ein Gusto. Und ich bin auch so erzogen worden. Also meine Eltern haben da immer sehr darauf geachtet und haben gesagt, wenn du dich über irgendetwas lustig machst in deinem Leben, dann maximal über dich selbst, aber niemals über andere. Du kennst die Geschichte nicht, du kennst die Hintergründe nicht, du weißt nicht genau die Zusammenhänge. Damit kann man Menschen zutiefst verletzen und wirklich richtige Krater schlagen. Deswegen, ich finde das herrlich, wenn ich ja, lustige Geschichten, Anekdoten berichten kann in irgendwelchen Zusammenhängen, wo ich es halt einfach auch verbockt habe. Und das ist menschlich, das passiert, aber da muss man durch und das eben in Zukunft besser machen.
Es gehört auch ganz, 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 ganz viel dazu. Und eben auch die Freude daran, auch so mit dem eigenen Thema nach draußen zu gehen. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon bei meiner vorletzten Frage an dich gekommen. Also du gehst auch mit deinem Thema klar und nach draußen. Und wo und wie findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen, hören möchte oder auch wenn man mit dir arbeiten möchte?
Ja, also vielen Dank, dass du das nochmal ansprichst.
Auf jeden
Ja,
Fall.
mich findet man auf Facebook, man findet mich auf Instagram. Mein LinkedIn, Account, den muss ich jetzt mal tatsächlich pflegen. Da habe ich noch nicht wirklich so viel gemacht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen Content reinhauen, damit die Menschen mich dort eben auch kennen. Ich habe eine Internetseite, bianca-colette-riemer.de. Und ja, ansonsten findet man mich im Offline-Modus in Wiesloch. Ich habe in Frauenweiler ein Büro und Seminarräume, wohne auch in Wiesloch, bin zwar gebürtige Heidelbergerin, aber wohne jetzt ja schon 10 Jahre knapp in Wiesloch. Bin seit 2010 in Hockenheim in der Rennstadt sehr aktiv, weil ich dort eben auch im Versicherungsvertrieb tätig bin. Und bin dort aber auch im Hockenheimer Marketingverein in der Vorstandschaft als Schriftführerin und bin da auch jemand, der sehr gerne in Hockenheim die Menschen in Bewegung bringt und sagt, kommt auf, wir müssen alle an einem Strang ziehen, wenn wir Dinge verändern wollen, von denen ihr alle einen Mehrwert habt, dann müssen wir da sozusagen den Aktionismus auch leben, nicht nur meckern, sondern machen. Und
Schön.
ja, also im Rhein-Neckar-Delta findet man mich, wenn man mich sucht.
Einfach nach Bianca Colette Riemer fragen und dann, und die Website finden wir auch nochmal in den Shownotes und die Social Media Profile. Das können wir auch
Vielen
nochmal.
Dank.
Genau. Und damit bin ich auch schon bei meiner finalen Frage an dich. Und ja, stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
Oh, das ist eine gute Frage und die ist
Ja.
schwierig zu beantworten. Was
Ja,
würde ich
deswegen kommt sie zum
sagen?
Schluss.
Darauf bin ich gar nicht vorbereitet, deswegen muss ich einen Augenblick nachdenken. So aus dem Stegreif würde ich die Menschen aufrufen, mehr Mut zur Veränderung zu haben. Mehr zu lachen, mehr Mut zur Veränderung zu haben und sich den Themen einfach mal zu stellen, zu sagen, komm, ich nehme es an. Und wo würde ich mich hinstellen? Ich glaube, ich würde mich aufs Heidelberger Schloss stellen.
Schön. Schlösser sind schön, Schlösser sind schön. Und in diesem Sinne, ich denke mal, damit können wir wunderbar dieses Interview, diese Podcast-Folge beenden. Bianca Colletrina, ich freue mich, dass du hier bist, dass du oder hier warst, dass du dir uns deine Zeit geschenkt hast und ja, diese wunderbaren Impulse, Gedanken und Erfahrungen mit uns geteilt hast. In diesem Sinne, so viel für heute.
Zu danken, dass ich teilhaben durfte und mitmachen durfte. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, vielleicht ja bis zum nächsten Mal.
Gerne.